Kulinarisch, der Gustelier-Podcast für Küche, Gastronomie und alle, die Essen und Trinken lieben.
Lieber Jan, wir wissen um deinen engen Terminkalender. Daher jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit und willkommen zum Gustelier-Podcast.
Sehr gerne. Hallo, liebe Bettina.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit 3-Sterne-Koch und Unternehmer Jan Hartwig. Bereits im Restaurant Atelier im Bayerischen Hof in München hat er in unglaublich kurzer Zeit 3 Michelin-Sterne erkocht. Doch er wollte sein eigener Chef sein und eröffnete 2022 ebenfalls in München sein Restaurant Jan. Auch dort gab es innerhalb weniger Monate erneut 3 Sterne sowie einen Platz unter den 50 besten Restaurants weltweit. Aber das vielleicht noch Wichtigere, das Restaurant ist Monate im Voraus ausgebucht und wirtschaftlich erfolgreich. Gleich erzählt uns Jan Hartwig selbst, worauf es ihm in seiner Küche ankommt, welche enge Verbindung er zu Südtirol hat und was es mit dem Seeigel und seiner Tochter Luise auf sich hat.
Jan, beginnen möchte ich mit einer ganz praktischen und persönlichen Frage. Du hast eine Küche in einem Restaurant, in dem man einsieht, in dem man euer Team sieht. Worüber habt ihr da das letzte Mal gelacht?
Muss ich jetzt nachdenken. Weil tatsächlich passiert das jeden Tag. Also ich finde wirklich, dass der Beruf so viel abfordert von einem, weil das natürlich etwas ist, wo du mit der kompletten Konzentration dabei sein musst. Du musst einfach unglaublich fokussiert und konzentriert sein. Aber genauso wichtig ist neben der Anspannung auch die Entspannung. Und ich finde immer, dass Zeit für ein Witzchen und für ein Lachen da sein muss. Und ich kann dir jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber wir lachen viel, auch während der Arbeit. Also das muss auch so sein und das ist auch durchaus explizit gewollt. Und ich finde, bei aller Ernsthaftigkeit und Fokussiertheit muss man auch mal loslassen können und dann auch mal lachen. Und ich kann tatsächlich auch über mich selber lachen. Also es kann auch sein, dass wir das letzte Mal über mich gelacht haben. Da habe ich auch kein Problem damit.
Deine Küche nennt sich ja Labor der Liebe. Was meinst du damit genau?
Ja, das ist so ein beflügeltes Wort oder ein Zusammenschluss von 3 Wörtern. Das kam ehrlich gesagt nicht von mir. Das kam von meinem sehr, sehr guten Freund, ein ganz großartiger Künstler, den ich sehr schätze, Stefan Strumbel. Und der hat mit mir in meinem Pop-Up-Restaurant gesessen. Ich habe ja vor Eröffnung des Restaurants Jan in der Luisenstraße ein Pop-Up betrieben auf dem Gelände des Schloss Nymphenburg. Ganz tolle, einzigartige Location auch für sehr, sehr wenige Gäste. Wir haben da für maximal 16 Personen gekocht am Abend. War ganz toll. Und der hat dann eben da gesessen und dann war das ein schöner, gelöster, weinseliger Abend, an dem wir uns dann noch zusammengesessen haben. Und dann hat er gesagt, du brauchst so ein Hashtag, Leute, die ein Foto machen mit dir. Du musst das irgendwie, das muss so ein Ding sein, was sich so einbrennt in die Köpfe und in die Hirne. Labor der Liebe. So, und dann dachte ich, Labor der Liebe. Also das Letzte, was ich sein möchte, ist irgendwas Elaboriertes. Also ich sehe Kochen nicht so. Wir benutzen eine Pinzette zum Anrichten von manchen Sachen. Das hat einfach nur pragmatische Gründe, weil natürlich, wenn du dir vorstellst, so zarte Blütchen und Kräuterstiele in der Hand zu hast, allein durch die Wärme, die die Hand abstrahlt, sind die feinen Schnittlauchspitzen und die feinen Kerbeblättchen ganz schnell kaputt. Und das geht mit einer Pinzette einfach wesentlich pointierter und exakter. Und das ist alles. Aber ich sehe mich nicht als elaborierter Pinzettenkoch. Und deswegen habe ich da ein bisschen mit gehadert mit diesem Spruch und wie es einfach oft im Leben ist, man muss sich da ein bisschen auch drauf einlassen und man muss es auch erstmal wirken lassen. Und am nächsten Tag fand ich das eigentlich schon cool. Und dann habe ich Leuten davon erzählt, aus meinem engsten Umfeld natürlich, meiner Frau und meiner Familie, und die haben gesagt, es ist irgendwie strange, aber irgendwie auch sehr, sehr geil. Naja, und dann hat der Stefan im Prinzip da einfach mal was entworfen, also die Schriftart, und hat das gleich gemacht und hat mir das tatsächlich geschenkt. Mit der Theresa zusammen, mit meiner Frau, da haben die diese Buchstaben quasi angefertigt und wir haben sie dann einfach mal hingehängt und dachte, das ist, als wenn das da von Anfang an hängen musste, was es auch tut. Aber ich bin damit sehr, sehr happy und es ist ja immerhin auch der Titel meines ersten Kochbuchs. Und die Leute wollen tatsächlich ein Foto machen. Da muss dann aber im Hintergrund der Küche zu sehen sein mit diesem Labor der Liebe. Insofern ist es tatsächlich so, wie der Stefan das prognostiziert hat. Es ist ein Hashtag, es ist ein Wiedererkennungswert, es ist ein Markenzeichen, es ist ein Labor der Liebe und ich bin sehr, sehr fein damit.
Labor kann man ja auch als Entwicklungskammer und Reich sehen. Hat das Essen und das Kochen aber viel mit Liebe zu tun?
Immer. Also Kochen ohne Liebe ist nicht möglich und ich will es mir gar nicht vorstellen. Und da kommen wir vielleicht zu einer kleinen Anekdote. Ich werde natürlich ganz oft gefragt, ob das nicht unglaublich schwierig ist, für mich zu kochen. Und dann sage ich immer, nein, ist es gar nicht, weil ich finde es so schade, dass natürlich manche Leute denken, ja, ich würde für den nicht kochen, weil ich kann ja nur meine eine Pasta, die ich immer koche, oder meinen einen Salat, den ich schon immer gekocht habe, beziehungsweise zubereitet habe. Ich kann ja gar nicht wirklich kochen. Und das ist so schade, finde ich, weil ich glaube, du gibst mir recht, jeder Mensch kennt das doch, dass man sich freut, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen und dass man sich freut und das wertschätzt, dass jemand anderes sich die Zeit und die Mühe gegeben hat, etwas Schönes zuzubereiten. Und mir ist das wirklich völlig wurscht, ob das ein mehrgängiges Menü ist. Das kann toll sein, das kann aber auch langweilig sein. Im Zweifel ist wirklich der perfekte Kartoffelsalat oder einfach das die Kartoffel, die, ja, der die, 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 die Südtirol verbinde ich mit so toller, einfacher Küche, die sich in den Kopf einbrennt. Ich habe da schon die hinreißendsten Knödel gegessen. Ich habe da schon die tollsten Schlutzkrapfen gegessen. Ich habe da schon den besten Speck gegessen. Ich habe da schon den besten Käse mit Schüttelbrot gegessen. Und das sind meistens die einfachen Sachen. Und die Leute müssen sich einfach mal trauen. Und wenn man, und da komme ich jetzt wieder zurück zu deiner Frage, wenn man ein bisschen Liebe investiert und Zeit, kochen braucht einfach ein bisschen Zeit. Und dann ist es toll. Und dann ist es wirklich wurscht, was auf dem Tisch steht. Ich spüre und schmecke und rieche und sehe sofort, wenn sich jemand Mühe gegeben hat und wenn er ein bisschen Liebe investiert hat. Und das ist ganz toll. Das gehört dazu. Absolut.
Und wie würdest du deine Küchenphilosophie näher beschreiben? Du besprichst auch immer von dieser DNA der deutschen Küche, die du inszeniert. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ja, genau das. Ich finde es einfach unglaublich langweilig, und so schade, dass gerade wir Deutschen dazu neigen zu sagen immer, dass das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite der Wiese. Weil, also ich würde sagen, ein Japaner kommt nicht auf die Idee, ein deutsches Eisbein anzubieten, und ein Franzose wird wahrscheinlich auch keine Schlutzkrapfen machen, und ein Italiener wird ziemlich sicher auch keine Woknudeln anbieten. Also ich finde, das ist so schade, und wir haben so viel zu bieten. Gerade jetzt, wir haben ganz viel internationales Publikum, wir haben ganz viele Foodies, die von weit her reisen, und ich finde, denen sollte man auch das bieten, was ich im Ausland auch suche. Ich möchte nicht im Ausland, ich möchte nicht in Italien einen Hamburger essen. Kann mal sein, und natürlich kriegt man den auch, ist ja klar, aber ich möchte im Prinzip, suche ich in Madrid kein Sushi. Ja, und ich suche in Tokio keine Pizza Margherita eigentlich. Also, wenn ich da mal drauf Lust habe, kriegt in Deutschland auch alles. Aber das ist so schade. Und ich möchte einfach den Leuten das bieten, wofür unsere Kultur, unser Land, unsere Geschmacks-DNA steht, aber auch unsere Sozialisierung. Was ist Essen und Trinken für uns? Und wir haben so tolle Sachen. Und natürlich denken viele Ausländer, jetzt gerade Amerikaner oder Asiaten, wenn es um Deutschland geht, dann geht es immer um Bratwurst und Sauerkraut und Bier und Schweinshaxe. Das stimmt schon auch, aber es ist so viel mehr, und man kann das alles sehr, sehr toll machen. Und da arbeite ich dran. Ich finde das schön, einfach den Leuten was aus meiner Heimat zu zeigen und was aus meiner Kultur. Und das Schöne ist, ich sehe das ja nicht so grenzenhaft. Wir haben ja Gott sei Dank keine Grenzen mehr. Also kulinarisch sowieso nicht, aber auch territorial nicht. Und ich finde, Deutschland ist ja mehr als jetzt dieses Deutschland. Also ich finde, da kann man schon so ein bisschen die Nachbarländer noch mit einbeziehen, und man lässt sich einfach inspirieren. Und ich habe ein Gulasch auf der Karte. Wir Deutschen haben das Gulasch nicht erfunden. Das ist eher was aus Ungarn, aus Österreich. Aber in Deutschland kennt jeder Gulasch. Ja. Und ich finde, das liebe ich auch so an der Südtiroler Küche. Diese Symbiose aus alpenländischer Küche und aus alpenländischen Produkten mit dieser mediterranen, mit diesem italienischen Einfluss. Also wie gesagt, jetzt sage ich, glaube ich, das dritte Mal jetzt in diesem kurzen Gespräch Schlutzkrapfen, aber das ist für mich so ein hinreißend perfektes Gericht, wenn es gut gemacht ist. Hauchdünner Teig, dann diese Füllung, und es ist einfach zauberhaft. Ein bisschen braune Butter drauf, ein bisschen Schnittlauch, ein ganz bisschen Parmesan oder vielleicht ein Bergkäse. Ich schmelze dahin wie der Käse auf den Schlutzern. Und das ist was ich jeden Tag essen könnte. Und ich suche bei euch, wenn ich bin ja sehr, sehr viel privat in Südtirol, bei meiner Schwiegereltern leben zum Teil in Pfölzheim-Schlern, was zauberhaft ist. Und ich suche dann die Südtiroler Küche. Ich möchte dann nicht, ich gehe dann nicht asiatisch essen oder indisch oder sowas. Also Deswegen, deswegen versuche ich den Leuten das anzubieten, was ich suche, wenn ich mal unterwegs bin.
Du nimmst mir es vorweg, du hast einen engeren Bezug zu unserem Land. Du hast ja ein sehr geschultes Auge. Wie würdest du derzeit unser gastronomisches Angebot einschätzen? Das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, dann kommen wir wieder auf dich zu sprechen.
Nee, gerne. Also ich bin hin und weg. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr verliebt in Südtirol, weil ich die Landschaft liebe, weil ich die Vielseitigkeit liebe. Also es ist im Sommer schön, es ist im Winter schön. Das ist wirklich Regionen, finde ich, haben so viel Schönes zu bieten, das komplette Jahr über. Also ich finde einfach, es ist landschaftlich wunderschön. Für mich ist es ganz charmant, dass es in knapp 3 Stunden erreichbar ist. Also ich ziehe den Hut davor, wenn man sich aufmacht nach Völs, was wir, wie gesagt, sehr oft tun und uns überholen oder wir überholen dann Autos zum Beispiel aus Holland oder vielleicht sogar aus Hamburg oder so. Also das ist natürlich eine brachiale Reise, die ist echt krass. Wenn wir dafür 10 Stunden im Auto sitzen müssten, würden wir sicherlich nicht so oft zu euch kommen. Aber das tun wir Gott sei Dank nicht und deswegen ist es für uns quasi um die Ecke und immer ein Urlaub und wir gehen sehr, sehr viel essen und haben viele Sachen und wie gesagt, ich schätze die Menschen, ich schätze die Vielseitigkeit, die Produkte, die Einfachheit der Produkte und darin liegt für mich der Reiz und die Perfektion und darüber hinaus ein bisschen zum Essen gehört natürlich auch ein gutes Getränk. Ihr habt fantastische Weine. Also ich bin kulinarisch extrem angetan von Südtirol und es tut sich ganz viel. Es gibt ganz viele tolle, ausgebildete junge Köche, die zurück in die Heimat kommen und irgendwie einen Laden übernehmen von der Familie oder vom alten Betrieb oder so. Und was sich da tut in dieser Szene von jungen Köchen und Köchinnen, finde ich, ist sehr, sehr toll. Und Südtirol hat, was die kulinarische Exzellenz angeht, wesentlich mehr zu bieten als wir in Deutschland. Auf die Kleine, auf die Dichte gesehen. Ganz toll.
Ja, danke für so ein positives Feedback. Kommen wir nochmal auf die DNA in deiner, also der deutschen Küche, in deiner Speisekarte zum Sprechen. Was wäre derzeit so das perfekteste Gericht in deinem Menü, wo du sagst, da setze ich das genau um, ein deutsches Gericht, interpretiert von Jan Hartwig in 3 Sterne? Restaurant.
Also die ganze Karte ist voll damit. Im Moment gibt es einen Stör. Der ist, also das ist auch immer das Schöne, weil viele verbinden natürlich Stör immer mit Kaviar, ganz klar. Dieses Gericht kommt komplett ohne Kaviar aus, wo ich dann auch zeigen möchte, dass natürlich der Stör auch durchaus seinen Reiz hast als ganzer Fisch und nicht eben nur den Rogen entnehmen und den Stör dann auch teilweise, so wird es leider auch gemacht, über Bord zu schmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir verwenden das ganze Tier. Und dann gibt's da ein sehr, sehr deutsches Geschmacksbild. Wir fangen unten an im Teller mit Schmorgurken. Das ist im Prinzip eigentlich eine Spezialität aus der ehemaligen DDR-Küche, aus der ostdeutschen Küche. Und dann wird das Ganze mit einer Dill-Vinaigrette begleitet, ein Sauerkrautschaum. Da sind wir wieder bei diesem typischen Vorurteil, die Deutschen können nur Sauerkraut. Schmeckt köstlich. Der Stör ist gegart. Vorher haben wir den sehr aufwendig fast 14 Tage lang gereift in einem Dry-Ager, in so einem speziellen Reifeschrank, haben aus einem Störgarum eine Art Glasur gemacht, mit dem wir den Stör einpinseln und obendrauf sind so verschiedene Knusperelemente aus krosser Kartoffel und aus Bierteig, der frittiert wurde. Und darauf ein bisschen Kräutersalat. Und das Ganze ist ein deutscher Fisch, der nicht zu den alleredelsten seiner Art zählt, was ich in diesem Kontext als positiv herausnehmen möchte, weil ich finde, es gibt so viel schöne Sachen neben Steinbutt und Seezunge und Rinderfilet und das ist alles toll, aber das kennen wir alle, das ist im Zweifel auch sehr langweilig und ich finde, ein Schör hat einen ganz eigenen Geschmack, hat eine ganz eigene Textur und einen ganz eigenen Biss und das begleitet eben mit Gurken, mit Sauerkraut, mit Dill. Das ist für mich Deutschland auf der Gabel und auf dem Löffel und deswegen ist das gerade so ein bisschen mein Lieblingsgericht.
Das heißt im Umkehrschluss, internationale typische Luxusprodukte und Fische kommen bei dir nicht auf die Karte.
Doch, 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 kommen wir auch, weil ich habe mich da auch lange drüber auseinandergesetzt mit mir selber. Da will ich das, wo will ich eigentlich stehen? Und ich bin einfach ein Mensch, ich halte nichts von Dogmata in irgendeiner Reihe. Also ich möchte einfach, ich bin ein Fan von Sojasauce und ich bin Fan von Kaviar. Aber das muss eben wohl dosiert sein und gut eingesetzt. Und ich finde, ich habe was gegen Beschränkungen und Einschränkungen im ganz Allgemeinen. Ich finde, jeder sollte das machen können, was er möchte. Und Es gibt Gäste, die suchen natürlich in einem Drei-Sterne-Restaurant auch diese typischen, stereotypischen Luxusprodukte, die wir auch anbieten, weil mir das einfach auch Freude macht. Wir haben ein Signature-Gericht, das nennt sich Seeigel Louise. Das habe ich meiner Tochter gewidmet. Ja. Die kleine Dame heißt Louise. Und das war das erste Gericht, was ich kreiert habe, nachdem die kleine Maus geboren ist. Und das ist eine Kalbsschwanzessenz, die durch das eigene Kollagen kalt in einer Schale geliert. Darauf kommt ein Creme Fraiche mit ein bisschen Schnittlauchöl. Dann kommt Seeigel raus. Den gibt es nicht in Deutschland. Da kommt Kaviar oben drauf. Der kommt auch nicht aus Deutschland. Also das Ganze ist im Prinzip extrem undeutsch. Aber es erfreut sich großer Beliebtheit. Die Gäste fragen danach. Wir haben das immer auf der Karte. Man kann es dazu bestellen oder irgendwie einfügen ins Menü. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den Tag, wenn meine Tochter das Gericht das erste Mal probiert und es ihr hoffentlich gefällt. Aber wenn sie das einfach checkt, das ist ein Gericht, was mein Papa für mich gemacht hat. Es hat auch meinen Namen. Ich glaube, sie wird das sehr schätzen. Und da auf diesen Moment freue ich mich. Und das meine ich damit. Du musst den Gästen schon auch irgendwie eine kleine Auswahl bieten. Also bei uns gibt es Stör mit Sauerkraut. Wir haben gerade einen Kalbsbries, was ich gekocht habe, wie Königsberger Klopse mit einer Kapernsoße. Wir hatten in der letzten Karte einen Gulasch. Wir haben gerade einen Lammrücken, den ich mit einer Braunschweiger Mumme-Soße koche. Braunschweiger Mumme ist so eine Bierspezialität aus meiner Heimat, aus Braunschweig. So, also wir sind schon sehr deutsch. Wir haben natürlich haben wir gerade Rhabarber im Dessert. Vorher hatten wir eine kleine Vordessert-Geschichte, die habe ich Bananasplit genannt. Ist auch nichts Deutsches. Bananen wachsen nicht in Deutschland, aber jeder Mensch kennt bei uns in Deutschland Bananasplit und bei euch wird es wahrscheinlich genauso sein. Ja. Und deswegen, ich finde keine Regeln, die nicht gebrochen werden dürfen. Aber nach aller Regel wird bei uns eigentlich deutsch gekocht, wenn man das so sagen darf. Aber natürlich mit dem Augenzwinkern, mit dem Schmunzeln. Ich liebe es auch zu kombinieren, die Sachen zusammenzuschmeißen. Und warum darf man nicht, jetzt werde ich wahrscheinlich mir den Shitstorm von ganz vielen italienischen Zuhörern anhören. Aber ich finde zum Beispiel in eine gute Tomatensauce zur Pasta, gehört ein kleiner Schuss thailändische Fischsoße. Ja? Mhm. Und ich weiß, dass das für ganz viele Nonnas vielleicht ein absoluter Fauxpas ist, ein absoluter Frevel. Mhm. Aber ich finde es lecker und ich finde, erlaubt es, was schmeckt. Und Gott sei Dank gibt es keine Grenzen und kulinarisch sowieso nicht. Und ich mag das sehr, sehr gerne, wenn man das alles ein bisschen miteinander vermischt und vermählt.
Und wie du gerade vom Stör sprichst, wir kommen ja gerade von einer Trendreise aus Österreich und das Gericht, das beim Heinz Reitbauer im Steirereck am meisten beeindruckt hat, war der Karpfen.
Mhm. Weil ja, der bei ich uns auch. Das ist so ein gegrillter Karpfen, ja.
Genau.
Ich habe das schon essen dürfen, das ist großartig. Und Heinz ist ein extrem toller Mensch und ein fantastischer Kollege, der völlig zu Recht endlich seine 3 Sterne hat. Und ich liebe dieses Restaurant und die ganze Familie. Birgit macht den besten Service. Heinz ist einfach ein geiler Typ, ein toller Kollege. Das Steirereck ist megamäßig, absolut brutal, was die da hingebaut haben. Wie die es auch immer wieder neu erfinden. Ja, die haben ja schon zigmal das Ding neu konzipiert und kreiert und immer wieder neu erfunden. Und das finde ich so beeindruckend, dass wenn man so lange und so erfolgreich am Markt ist, sich trotzdem immer noch zu häuten und immer noch weiterzuentwickeln. Pogusch ist ja auch so ein Ding, was einfach seinesgleichen sucht. Also die Familie Reitbauer, da kann man nur den Hut vorziehen. Ich verehre und schätze die sehr. Und zu allem Überfluss sind es halt noch ganz, ganz, ganz liebe Menschen. Das ist sehr charmant. Und diesen Karpfen habe ich gegessen. Und Karpfen ist ja auch so ein Fisch, der ist eigentlich, wenn du fragst, irgendwie so die sogenannten Gourmets, ja, ich hasse das Wort Gourmet. Karpfen ist jetzt nichts Tolles, ne? Das ist so ein Ding, was aus dem Teich kommt, dann modert das so ein bisschen und fischelt so ein bisschen.
Genau, das war auch unsere Vorstellung, ja.
So, und dann kommt halt dann so ein Reitbauer, der dir das Ding grillt und lackiert und macht und tut und dann ist es auf einmal absolut mega, ja. Und viel spannender, finde ich, als ein Steinbutt mit Kaviar und Champagnersoße. Viel spannender. Mhm.
Mhm. Ja. Jan, noch mal kurz ein bisschen auf deine Geschichte. Du beschreibst dich ja selbst doch als zielstrebig, ich würde sagen auch ehrgeizig und hast in kürzester Zeit im Atelier im Bayerischen Hof 2, dann gleich 3 Sterne erkocht. Trotzdem war es für dich da Zeit zu brechen und was Neues anzugehen. Was hat dich da angetrieben?
Ja, so eine innere Unzufriedenheit, die ich lange nicht deuten konnte. Und ich hatte dann einfach aufgrund der Tatsache, dass wir alle diese Zwangspause von diesen Lockdowns erleiden mussten, kann man ja sagen, hatte ich einfach das erste Mal Zeit, nach vielen Jahren des Berufes schon, mich mal so ein bisschen selber zu reflektieren, Bilanz zu ziehen, was habe ich erreicht, was finde ich schön, was finde ich nicht so schön. Und ich habe im Bayerischen Hof eine ganz tolle Bühne geboten bekommen als sehr junger Küchenchef und habe die natürlich auch genutzt und habe da tolle Erfolge feiern können. Aber für mich war das einfach noch nicht das Ende. Und ich habe mich einfach gefragt, wo möchte ich denn eigentlich stehen? Und ich wollte einfach mehr Freiheit haben. Da ging es gar nicht um Geld. Da ging es auch gar nicht um irgendwie, ich will, dass ich da jetzt irgendwie mehr zu sagen habe. Aber ich wollte einfach gewisse Sachen selber entscheiden und ich wollte einfach, dass gewisse Prozesse schneller gehen. Ein großes Unternehmen wie der Bayerische Hof kann gar nicht anders arbeiten, als dass da viele, viele Räder ineinander greifen und dass da viele Abteilungen natürlich involviert sind in gewisse Prozesse auch, Entscheidungsprozesse, Denkprozesse. Und das hat mir einfach alles ein bisschen lange gedauert immer. Und deswegen habe ich gedacht, das geht eigentlich nur, wenn du das selber entscheiden kannst. Und das kannst du nur, wenn es dein eigener Laden ist. Dann hast du natürlich auch ein anderes Risiko. Aber du hast auch eine andere Freiheit. Und ich habe mich dann eben für Freiheit, für Eigenständigkeit, für Selbstständigkeit, für mein Labor der Liebe entschieden.
Gleichzeitig für das wirtschaftliche Risiko. Ich weiß, du bist einer der Verfechter, der sagt, Sterneküche kann auch Geld verdienen. Wir sehen leider ganz, ganz viele andere Beispiele, dass es meist querfinanziert ist. Wie schaffst du es? Und oder woher hast du diese Gewissheit genommen, dass es auch im selbstständigen Bereich in dieser Drei-Sterne-Gastronomie wirtschaftlich funktionieren kann?
Also da muss man sagen, da greift für mich die älteste Gastronomieregel der Welt, Lage, Lage, Lage. Ich bin schon sicher, dass mein Restaurant deswegen so, also wir bieten einfach ein herausragendes Produkt an. Ich bin total überzeugt davon, was wir für den Gast machen, sowohl auf dem Teller als auch am Gast in Form vom Service. Wir haben ein fantastisches Service-Team. Wir haben ein sehr schönes Restaurant. Wir kochen fantastisch. So, Punkt. Aber München ist sicherlich ein anderes Klientel und ein anderes Pflaster als vielleicht Bielefeld oder ländliches Niedersachsen, wo ich herkomme. Ja, ich weiß, wie es bei mir zu Hause ist. Bei mir zu Hause zählt die Größe vom Schnitzel und dass du an Möglichkeit keinen Teller mehr siehst darunter. Das ist Gott sei Dank in München ein bisschen anders. Und die Leute geben viel Geld aus für tolles Essen und für gute Weine. Und das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe das unlängst schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Für mich ist das Konzept ganz klar Food and Beverage, also Getränke und Essen. Und du musst schon, das Menü kostet jeden Abend das Gleiche. Ich bin schon darauf auch angewiesen, dass die Menschen auch tolle Weine trinken, weil das maximiert natürlich den Gewinn, ganz klar. Und das passiert aber in München. Und deswegen würde ich sagen, man kann schon mit einem Restaurant Geld verdienen. Voraussetzung dafür ist, dass man ein gutes Produkt anbietet. Voraussetzung dafür ist, dass man einen guten Platz hat, wo man es anbietet. Eine gute Destination, eine gute Stadt. Und Voraussetzung dafür ist, dass der Laden jeden Abend voll ist. Und das ist er bei uns. Und deswegen, diese drei Sachen sind im Einklang. Und dadurch funktioniert das Konzept.
Und welche Rolle spielt dabei auch dein Erscheinen? Du bist, glaube ich, außerhalb der Restaurantzeiten auch viel unterwegs, machst viel, bist sehr präsent. Wie wichtig ist die Person Jan Hartwig auch in den Vordergrund zu stellen?
Ja, ist es schon, weil die Leute wollen das einfach sehen. Also ich meine, du gehst jetzt auf ein Konzert von den Stones, das wäre undenkbar, dass der Keith Richards da heute Abend nicht mit auftritt. Und wenn du Fußballspiel sehen willst, dann kann mal einer verletzt sein, aber es wird nicht passieren, dass Manuel Neuer sagt, ich kann heute nicht zum Halbfinale gegen Paris Saint-Germain antreten, weil mein Cousin hat Taufe. Das wird nicht passieren. Also man muss schon da sein. Aber ich finde, ich möchte mich von keinem Mitarbeiter abhängig machen. Und ich möchte aber auch nicht, dass der Betrieb komplett von mir abhängig ist. Weil ich finde, wir haben so viele tolle Menschen, die an meiner Seite stehen und mir jeden Tag nicht nur helfen, sondern die mit mir diesen Laden mit Leben füllen und die diesen Laden dazu machen, was er ist und den Menschen, die da reinkommen, eine tolle Zeit geben. Und das sind so viele Menschen mehr als nur Jan Hartwig. Also ich habe eine tolle Truppe in der Küche, die das auch mal ohne mich können. Und ich habe aber auch wirklich fantastische Gastgeber. Ich sage das jedem immer im Service, aber auch der Küche, dass ihr könnt alle Gastgeber sein. Es ist euer Restaurant, ja. Ich möchte, dass ihr sollt nicht so tun, sondern ihr sollt das so leben, als wenn es eure Gäste sind, unsere Gäste sind. Ich bin der Kopf des Ganzen, aber ich bin nicht der große Zampano, der da irgendwie als Diktator durch die Küche läuft oder durch den Service. Jeder soll seine Identität haben und behalten. Ich möchte keinen anders machen, als er ist. Jeder soll seine eigene Sprache finden. Ich sage auch immer, das ist das Gericht, das und das ist drin. Mir ist das und das wichtig. Die und die Idee ist dahinter. Aber wie ihr das erzählt, mit welchen Worten, sag das selber. Sag das mit deiner Sprache. Sprech das in deinem Dialekt. Sprech das in deiner Körperhaltung. Mach das bei uns. Ich möchte die Leute so haben, wie sie sind. Deswegen fühlen sie sich auch wohl bei uns, glaube ich. Und die Menschen sollen auftreten, als wenn es ihr Betrieb wäre. Und deswegen funktioniert der Laden auch mal, wenn ich nicht da bin. Aber ich sehe mich schon so, dass ich sage, das ist mein Betrieb, da steht mein Name drauf. Ich möchte schon da sein für die Gäste. Ja, bin ich. In den allermeisten Fällen manchmal auch nicht. Und dann funktioniert es auch fantastisch ohne.
Und was ist da die Grundvoraussetzung, um bei dir im Service oder in der Küche mitarbeiten zu können? Was ist für dich das wichtigste Element, das ein zukünftiger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mitbringen muss?
Also ganz klar die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und einfach am großen Ganzen teilzuhaben. Also wir brauchen weder Einzelkämpfer noch. Im Zweifelsfall nehme ich jemanden, der ist vielleicht auf dem Papier nicht so gut ausgebildet und hat nicht so viel Erfahrung. Der bringt aber einfach eine Empathie, eine Sympathie mit und einfach eine Menschlichkeit. Ich finde immer, es ist so ein schönes Wort, wenn man sagt, es muss menscheln. Dass man einfach sagt, das ist, für mich ist das so ein toller Gastgeber, der einfach auf jeden Menschen gleichermaßen toll zugehen kann. Das ist für mich viel wichtiger, als wenn ich sage, ja, da ist jetzt einer, der hat jetzt 20 Jahre lang 3-Sterne-Erfahrung auf dem Buckel. Das ist bestimmt ein ganz herausragender Mann oder Frau. Ja, wahrscheinlich, aber im Zweifelsfall bei uns nicht passend. Wir suchen Menschen, die ihren Job lieben und die das lieben, mit Kollegen was für andere Menschen zu machen.
Und wie viel seid ihr da, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben jetzt in Küche?
Ja, wir sind mit mir 12 in der Küche.
12 in der Küche?
Wir sind 6 im Service. Ja, dann hast du Spüler und ein bisschen was im Hintergrund. Also wir sind das komplette Team, sind so 22 Leute.
Und Sitzplätze habt ihr?
40.
40, mhm.
Ja. Und ihr habt, also 40 sind es jetzt ehrlich gesagt eher selten, weil natürlich ist die Auslastung extrem abhängig davon, wie groß die Tische sind. Und wir haben, das ist so ein Restaurant, ist natürlich auch Anlaufpunkt für viele Couples, ja. Also wir haben natürlich viele Zweiertische. So, und wenn du dir vorstellst, wir haben 14 Tische und da sind jetzt heute Abend alles Zweierpersonen, dann sind es halt 28 und jeder Tisch ist besetzt. Aber es können auch 40, 45, wir haben auch schon mal 50 gemacht. In der Regel sind es so zwischen 32 und 38, würde ich sagen.
Und ihr habt eine 5-Tage-Woche?
4-Tage-Woche. Wir haben Samstag, Sonntag und Montag zu.
Und das gilt auch in der Küche, also das heißt, da ist keiner vor Ort?
Nee. Nee. Also wenn zu ist, ist zu und dann haben alle frei.
Lieber Jan, ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen. Es ist total spannend. Wir haben dich aber bald nochmal bei uns, wenngleich auch digital, weil auch deine Familie wächst. Ich glaube, ja, genau. Da steht ein tolles Ereignis vor.
Genau. Ja, die Theresa ist schwanger und wir erwarten unseren Sohn in 4 Wochen. Und mal schauen, ob er pünktlich ist oder ob er sich ein bisschen Zeit lässt oder ob er vielleicht ein bisschen früher kommt. Wir schauen mal. Aber das ist jetzt natürlich, was allgegenwärtig uns beschäftigt. Und da liegt natürlich auch der Fokus drauf, dass das alles so gut wie nur geht, funktioniert.
Das heißt, wir wünschen natürlich, dass vor allem die Geburt, dass alles gut geht, dass der Junge gesund ist. Aber dann sind wir, glaube ich, gespannt, welches Gericht du dann
Ja, genau. Das habe ich schon ganz oft gehört. Und ich muss sagen, ich habe mir da lange keine Gedanken gemacht. Aber vor ein paar Monaten kam schon, da freue ich mich ja dann schon auf das neue Gericht, dem Kind gewidmet. Stimmt, ja, da ist Druck. Und wir schauen mal. Also vor allen Dingen stelle ich es mir lustig vor, wenn die zwei Kinder sich untereinander dann betteln. Ich habe den Seeigel und du hast die Kartoffel oder so. Ja, schauen wir mal.
Genau, weil ich glaube, es kann nicht sein, dass er dann sagt, meine Schwester Luise hat eines und ich keines. Also das
genau.
geht, glaube ich.
Das kann nicht sein.
Nicht. Ganz als letzte Frage, Jan. Die Gastroszene bewegt vieles. Es gibt viele Herausforderungen. Es gibt aber immer wieder Schönes. Ich treffe immer auf Menschen, die sagen, sie können sich nichts anderes vorstellen. Was wäre für dich so ein Ausblick für die Gastroszene oder was müssen wir uns hier erhalten, damit es auch weiterhin vielen Menschen Spaß macht?
Ja, ist eine gute Frage. Also, das ist natürlich etwas, ich finde, es hat sich schon ein bisschen verändert, das Ganze. Ich finde tatsächlich trotzdem, es ist immer noch, du brauchst schon einen Leistungswillen, du brauchst schon den Willen, auch mal einen Extraschritt zu laufen. Und ich finde, der Job, der verlangt einem extrem viel ab. Aber der gibt einem so viel mehr dazu. Also ich finde es fantastisch, im Team zu arbeiten. Ich finde es fantastisch, für Menschen zu arbeiten und zu sehen, wie sich Leute an deiner Arbeit erfreuen. Das kann jetzt eine Politesse bestimmt nicht von sich behaupten. Und insofern finde ich,
Aber wir
man
sind
macht
froh,
ja,
dass es sie auch gibt.
ja, aber man macht ja nur Gutes mit seiner Arbeit.
Ja.
Und ich finde das so wunderschön, was der Job mir in meinem Leben ermöglicht hat. Ich habe tolle Länder bereist. Ich habe extrem spannende, tolle Menschen kennengelernt. Ich habe die tollsten Sachen gegessen und getrunken. Und immer, 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 immer ist an so einem reich gedeckten Tisch Freude zumindest überwiegend als schlechte Laune. Und ich finde, das ist das Schönste, was der Job bringen kann, dass er Menschen zusammenführt, dass er die Tore öffnet für spannende Gespräche, vielleicht auch mal kontroverse Diskussionen, aber es ist immer irgendwie lebhaft an so einem Tisch. Und wir haben eine tolle Möglichkeit, da nicht nur dazu zu beizutragen, sondern das zu machen, das zu ermöglichen in Küche und in Service. Und deswegen sage ich nach wie vor, nach jetzt 26 Berufsjahren, für mich das Schönste, was es gibt. Würde ich jederzeit wieder machen und ich kann es jedem nur empfehlen.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Jan, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war eine neue Folge des Gustelier-Podcasts Kulinarisch. Mein Name ist Bettina Schmidt. Als Ernährungswissenschaftlerin und Verantwortliche für das Gustelier hole ich die vielen spannenden Menschen rund um die Gastronomie für euch vors Mikro. Freue mich auf eure Anregungen, Wünsche und den nächsten Podcast. Noch mehr aber, euch persönlich kennenzulernen. Vielleicht beim nächsten Event hier im Gustelier in Bozen im Sitz des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirols. Aktuelles findet ihr immer unter unseren Social-Media-Kanälen oder auf gustelier.it. Bis bald also, ich freue mich.